Letztens habe ich einen Film angeschaut und dieser Film, der beruht auf einer wahren Begebenheit. Und in diesem Film, da ging es um diese zwei jungen Männer und die jungen Männer heißen, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, Rinku Singh und Dinesh Patel. Das sind auf jeden Fall Inder gewesen. Und diese zwei Jungs, die kamen 2008 das erste Mal nach Amerika. Und das hört sich am Anfang nicht so besonders an. Gut, die waren halt in Amerika. Aber diese Jungs kamen aus Indien und die kamen aus einem Dorf, wo es eigentlich nichts gab. Kein Internet, kein Fernseher, kein Handy, gar nichts. Die haben so ein richtiges Landleben gelebt. Und warum kamen die nach Amerika? Und zwar hat sich ein Geschäftsmann, der hieß JB, gedacht oder hat eine Idee gehabt. Ich suche einen Pitcher. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, was ist ein Pitcher? Ein Pitcher ist vom Baseball, ich habe auch ein Bild mitgebracht, der macht diesen Job, der wirft einfach den Ball und dann schlägt der andere ihn und er sucht so einen Pitcher. Nun und dann ist er, hat sich die Idee zurechtgelegt und dachte, okay, jetzt reise ich nach Indien und suche dort jemanden, der richtig stark werfen kann. Und hat diese zwei Jungs gefunden, die konnten richtig stark werfen. Die konnten kein Baseball spielen, aber die konnten richtig stark werfen. Hat sie nach Amerika gebracht und dann haben die dort in Amerika trainiert, ein ganzes Jahr lang. Regeln gelernt, Technik gelernt, alles gelernt. Und dann kam der große Tag, weil der Geschäftsmann dachte sich, okay, ich bringe jetzt zwei Jungs rüber, dann werden die zwei Jungs in irgendeinem großen Verein spielen und ich bekomme viel Geld. Nun, dann hat er ganz viele Vereine gerufen und dann standen die Jungs da, 20 Vereine, die Vertreter von den Vereinen und das Fernseher war da und die Jungs mussten werfen. Der Druck, der war so groß und das Einzige, was passiert ist, die Jungs haben einfach versagt. Die haben schlecht geworfen, langsam geworfen, nicht getroffen, einfach nichts, ja, nichts geschafft. Und von diesen Vertretern, keiner wollte die. Und nun, alle sind nach Hause gegangen, der Geschäftsmann ist auch nach Hause gegangen, war irgendwie ja, verärgert, verständlich, der Plan ist nicht aufgegangen, nichts hat funktioniert. Aber dann kam eine Wende in diesem Film und diese Wende hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar, der Geschäftsmann hat sich gedacht, okay, jetzt verkaufe ich meinen Porsche, hat sich einen kleinen Minivan gekauft und hat viel Zeit mit diesen Jungs verbracht. Der hat die gleichen Rituale wie die Jungs gemacht, der hat das gleiche Essen gegessen mit den Jungs, hat viel Zeit mit denen verbracht und er ist sozusagen einer von diesen Jungs geworden. Er hat einfach so viel Gemeinschaft mit denen gehabt. Und klar, natürlich hat der Film auch ein Happy End und sowas gehabt, aber die Jungs haben ihn richtig geliebt dafür. Er hat alles aufgegeben und ist so geworden wie diese Jungs. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt, der Film war echt cool und auch irgendwie so, man könnte sagen, inspirierend für mich. Aber eigentlich war diese Geschichte nur so eine Kopie, nicht vom Filmemacher ausgedacht, sondern von der Bibel. Weil Jesus ist genauso wie dieser Geschäftsmann gewesen, er ist genauso wie wir geworden, so wie der Geschäftsmann einer von diesen Jungs geworden ist, so ist Jesus ein Mensch von uns geworden. Aber warum ist dieser Geschäftsmann so wie diese Jungs geworden? Weil die Jungs versagt haben, weil die Jungs nicht getroffen haben. Und deswegen, genau deswegen ist Jesus auch ein Mensch geworden, weil wir versagt haben. Und bei uns war es kein kleines Versagen, bei uns war es nicht etwas, was man wieder gerade biegen kann. Nein, es war Sünde. Und deswegen kann ich mich zumindest sehr gut mit diesen Jungs identifizieren und weiß, ich habe versagt. Und ich versage jeden Tag. Wenn ich an die letzte Woche denke, sehe ich nur Versagen, sehe Sünde, Egoismus, Stolz, Faulheit, Unreinheit, Unzucht. Hat schon damit angefangen, dass ich später aufgestanden bin, als ich wollte, weil ich einfach faul in meinem Bett lag. Ich war lieblos zu meinem Umfeld. Ich habe Leute aufgeregt in meinem Umfeld. Und klar, man zeigt es nicht, aber in seinem Herzen spielt sich so viel ab und so viel Sünde und so viel Versagen. Und das ist nur der Anfang von dieser langen Liste und das ist nur die letzte Woche gewesen. Das sind ja auch Jahre davor, die ich gelebt habe. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich. Vielleicht bist du auch hierher gekommen und weißt oder schaust beschämt zurück und denkst, ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, geduldiger mit meinen Kindern zu sein. Hat nicht geklappt. Ich habe versucht, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Hat auch nicht geklappt. Und du wolltest nicht mehr so gereizt und bitter sein gegen deine Frau. Hat auch nicht geklappt. Und du hast sie wieder spüren lassen, dass sie deinen Maßstäben nicht entspricht. Und ja, was machen wir dann oft? Ich kenne das von mir. Wir sind traurig. Wir schämen uns. Und am liebsten würden wir versuchen, das alles wieder gut zu machen. Irgendwie gerade zu biegen und irgendwas zu machen, dass wieder alles gut ist. Aber das geht oft nicht. Und eigentlich geht es nie. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, genau so fühle ich mich, genau so ging es mir die letzte Woche, dann darf ich dich ganz herzlich einladen, heute in die Bibel hineinzuschauen und mit mir zusammen einen gnädigen Gott zu sehen. Weil wie antwortet und wie reagiert Gott auf unsere Sünde? Wenn wir versagen, wenn wir sündigen, dann ist Gottes Antwort nicht Ablehnung, sondern Gottes Antwort ist Vergebung und noch größere Gnade. Und ich will heute mit euch ein wenig in das Herz von Gott hineinschauen. Ich will euch ein wenig mit hineinnehmen, denn das Herz von Gott ist voll mit Gnade, voll mit Güte, voll mit Vergebung für uns. Und wir meinen oft, wir können die Gunst Gottes irgendwie verdienen, uns irgendwie erarbeiten, aber dem ist nicht so. Wir meinen irgendwie, dass Gott schnell gereizt ist von uns, keine Lust hat, genervt ist von uns, aber dem ist auch nicht so. Wir meinen irgendwann mal, dass wir zu viel versagt haben, aber dem ist auch nicht so. Dem ist nie so, dem wird auch nie so sein. Und Gottes Gnade ist größer uns gegenüber und tiefer als der Ozean, das hier sein könnte. Nun, und es hört sich so an, als ob irgendwas fehlen würde, als ob irgendwie ein Teil von uns fehlen würde, als ob noch was fehlen würde, dass wir noch was hinzufügen müssen. Nein, bei dem Evangelium fehlt nichts und an dem Herzen Gottes fehlt auch nichts. Nun, und jetzt dürft ihr auch gerne, wir sind in der Bibelstunde, die Bibel aufschlagen. Und zwar Jesaja 55 wollen wir uns heute anschauen. Und ich habe die Bibelstunde folgendermaßen überschrieben: Unser Versagen, seine Vergebung. Genau darum soll es heute gehen. Wir kennen es alle gut, wir versagen oft, wir versagen viel, aber Gott antwortet auf unser Versagen nicht mit Distanz, sondern mit Vergebung. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, dass Gott uns einlädt. Und da dürft ihr gerne den ersten Vers lesen. Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Wenn doch, dann habt ihr eure Bibel noch dabei. Und zwar Jesaja 55, Vers 1. He, ihr Durstigen alle, kommt zu dem Wasser. Und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Und Gott lädt uns ein. Und Jesaja schreibt es hier zu dem Volk Israel. Und er schreibt diese Einladung auf für alle Menschen. Und dann können wir uns nochmal hineinversetzen, okay, die Israeliten, wie haben die damals gedacht? Das waren Juden und wir kennen es auch viel aus den Evangelien. Die Juden dachten immer so, hey, wir sind das Volk Gottes und jeder andere, der gehört nicht dazu. Also entweder nur die Juden und all die Heiden, ja, die gehören einfach nicht dazu. Und die waren stolz darauf. Und die waren stolz darauf, dass sie sagen konnten, wir sind Abrahams Kinder, wir sind Abrahams Nachfahren, wir sind das Volk Gottes. Und wie wir es auch in der letzten Bibelstunde gesehen haben, oder in den letzten Bibelstunden, war es in der Gemeinde auch so ein großes Thema, okay? Auf einmal kommen Heiden. Und ja, vielleicht dachten die Juden damals, okay, diese Einladung, die Gott hier durch Jesaja gesprochen hat, die ist nur für uns. Aber dem ist nicht so. Gott lädt alle ein. Denn wenn wir auch ehrlich sind und auch in unsere Reihen schauen, dann würden wir auch, wir würden es nie so sagen, aber unterbewusst würden wir trotzdem hingehen und sagen, okay, Gott lädt schon alle ein, ja, aber irgendwie doch nicht alle. Was würden wir machen, wenn hier ein Alkoholiker reinkommen würde und der vielleicht auch noch riechen würde nach Alkohol? Dann würden wir ihn irgendwie alle anglotzen und der würde wahrscheinlich im betrunkenen Zustand hier wieder umdrehen, weil er merken würde, okay, alle schauen mich an. Was würden wir machen, wenn ein Schwuler reinkommen würde? Wir würden auch alle angaffen und würden ihn auch nicht wirklich willkommen heißen. Wir meinen, okay, die Leute, die ihr Leben halbwegs vernünftig im Griff haben, ja, die lädt Gott ein, aber all die Sünde und all der Abschaum, nee. Aber wenn wir weitergehen und auch in unser Leben schauen, dann merken wir auch oft, dass wir uns selber Bedingungen stellen. Dass wir uns selber Bedingungen stellen, wann wir zu Gott kommen dürfen und wann nicht. Also dann, wenn ich meine Bibel gelesen habe, dann, wenn ich gebetet habe, dann, wenn ich mit meiner Frau und Kindern gut umgegangen bin und dann, wenn ich vielleicht noch einen Dienst gemacht habe, dann kann ich zu Gott kommen und das ist so ein richtiger roter Teppich, das ist voll gut. Aber wenn Ja, wenn ich vergessen habe, mal die Bibel zu lesen oder wenn ich faul gewesen bin, wenn die Gewohnheitssünde wieder hochgekommen ist, dann warte ich doch lieber bis zum Abend, bevor ich wieder bete. Und wir kommen dann nicht automatisch zu Gott. Wir wollen uns erst verdienen. Wir wollen uns erst eine Gunst erarbeiten. Wir wollen die Gunst von Gott wieder gewinnen. Aber das ist nichts anderes als Selbstgerechtigkeit und das ist nichts anderes, als dass wir anfangen, nicht alle zu Gott kommen zu dürfen. Erst wenn wir diese und jene Bedingung erfüllt haben, erst wenn wir den Dienst richtig gemacht haben, erst wenn wir regelmäßig zum Gottesdienst kommen, ja, dann dürfen wir zu Gott kommen. Und wir meinen so, wir tun so, als ob hier stehen würde im Vers 1, hey, ihr Gottesdienstbesucher alle. Oder hey, ihr guten Christen alle. Hey, ihr Diener alle. Ja, die dürfen kommen. Aber steht hier nicht. Hier steht, ihr Durstigen alle, kommt zu dem Wasser. Und trotz dieser Einladung, dass wirklich alle kommen dürfen, egal ob Sünder, egal ob Jude, egal ob Heide, egal ob wir es uns meinen, verdient zu haben oder nicht verdient zu haben, alle dürfen kommen. Und trotzdem schränken wir uns immer noch ein und meinen, okay, wer ist durstig? Na gut, klar, die sind durstig, die halt noch nicht gerettet sind. Die, wo noch nicht wiedergeboren sind, ja, die müssen es erst verstehen, die müssen erst Buße über ihr Leben tun und dann können die zu Gott kommen. Aber auch da merken wir wieder, dass wir sagen würden, hey, ihr Verlorenen alle. Aber Gott sagt, nein, ihr Durstigen alle. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft sind wir durstig im Leben? Oft. Wir sind müde von Leben. Wie oft können wir dieses Leid nicht tragen? Wie oft fühlt sich das Leben wie eine Dürre an, voller Unbarmherzigkeit? Und wir verdursten oft. Wie oft stöhnen wir unter unserer eigenen Sünde? Wie oft sind wir durstig? Wir sind oft durstig. Aber nein, wir gehören nicht zu den Durstigen. Nein, wir dürfen nicht kommen. Nein. Doch, obwohl wir gerettet sind, sind wir trotzdem oft durstig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es verstehen. Gott lädt alle ein. Gott lädt auch dich ein. Und Gott kennt uns durch und durch und er weiß, wir sind oft träge, er weiß, dass wir uns oft schämen. Vielleicht sind wir auch zu stolz dafür. Er weiß all das und wisst ihr, warum er, oder woran ich das weiß, dass er es weiß? Ganz einfach, im ersten Vers lädt er uns 6-mal ein. Kommt, kommt, kauft, esst, kommt, kauft. 6-mal in einem Vers. Also ich denke, noch offensichtlicher, ja, kann es ja nicht sein. Und dann im Vers 2 stellt Gott uns eine Frage. Ich lese Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist und euer Erwerb für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Ich habe hier ein kleines Stück Brot mitgebracht und ich weiß nicht, wer mir was dafür geben würde. Dieses Brot ist schon ein bisschen hart geworden. Es lag ein paar Tage. Nun, und ich denke, keiner von euch würde mir überhaupt Geld dafür geben. Wenn ich jetzt durch hier reingehen würde, wird wahrscheinlich auch niemand von euch überhaupt nehmen wollen. Also, wenn ich jetzt irgendjemandem das gebe, die Einzigen, die es vielleicht nehmen wollen, sind die, die Hühner haben oder sowas, dass sie es denen geben können. Sonst nimmt es wahrscheinlich niemand. Und niemand von euch würde mir dafür 50, 100 oder 1000 Euro geben. Das wäre völlig, völlig absurd. Nun, aber was ist mit den Sachen? Vielleicht will jemand einen Hefezopf oder auch ein bisschen Milch? Was ist vielleicht auch mit einem Brot und Käse? Und vielleicht will auch jemand Nutella zum Hefezopf dazu oder noch ein bisschen Wein zum Brot. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich jetzt hier durch hier reingehen würde und fragen würde, will jemand vielleicht ein kleines Stück? Da würden wir wahrscheinlich viel strecken, aber die meisten würden aus Menschenfurcht sagen, nee, wir wollen nichts, wir wollen nichts. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind schon hungrig und wir würden schon gerne was davon nehmen. Und was würde ich denn machen, wenn ich nach der Bibelstunde zu euch komme und euch 6-mal anbiete, komm, nimm was, komm, komm, esst, komm, hier mit Nutella oder mit Milch, komm, nimm. Und da eure Antwort wäre dann, ich habe nicht so viel Geld dabei, aber könnte ich vielleicht für 20 Euro dieses Stück Brot hier haben? will dieses gute Essen euch schenken und ihr wollt dieses Brot kaufen? Und das ist genau die Frage, die Gott uns stellt in diesem Text. Er stellt hier diese Frage, warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist, und euer Erwerb für das, was nicht sättigt? Warum seid ihr bereit, für dieses Stück Brot so viel Geld zu zahlen, aber das, was ich euch schenke, das wollt ihr nicht nehmen? Warum versuchen wir, Sex nachzulaufen und wir denken davon, vielleicht Erfüllung zu bekommen, wenn wir anderen Frauen hinterherschauen oder auch in der Gedanken der Romantik irgendwie versinken? Und es kostet uns alles, unser Leben, unsere Reinheit, Zeit, Geld. Aber was gibt es euch? Nichts, nichts. Macht es euch satt? Nein. Warum investieren wir alles in unsere Kinder? Warum machst du dein Kind zu deinem Götzen? Warum bist du bereit dafür, deinen Partner, dein Geld, deine Zeit, deine Freundschaften, deine Arbeit aufzuopfern? Aber was gibt es dir? Nichts. Am Ende von deinem Leben wirst du enttäuscht. Und warum machst du deinen Partner zu deinem Götzen und vergötterst ihn? Was bleibt anderes übrig als eine kaputte Ehe und ein noch größerer Durst? Warum bist du bereit, 45, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten und machst deine Arbeit zu deinem Götzen? Das macht dich nicht satt. Warum bist du bereit, deine Familie, deine Gemeinde, deine Beziehungen vor Gott zu stellen? Ihr könnt alles einsetzen, Haus, Geld, was ihr wollt. Aber niemals, niemals wird irgendwas von diesen Dingen unseren Durst jemals stillen können. Und das meint hier Jesaja. Wir sind bereit, unser ganzes Leben in diese Dinge zu investieren, damit wir irgendwie dieses trockene, kleine Stückchen Brot bekommen. Aber es macht uns nicht satt. Es stillt nicht unseren Durst, sondern es bleibt dieses große Loch. Und Gott steht da mit Wein und Milch, mit Brot und einem reich gedeckten Tisch und sagt, ich schenke es dir. Nimm es ohne Geld, ich schenke es dir. Und nicht nur ein bisschen, es ist nicht nur eine Scheibe Brot mit einem Glas Wasser, es ist ein reich gedeckter Tisch. Und er sagt, esse das Gute und eure Seele labe sich an Fettem. Das ist unser Gott. Er ruft zu uns. Er lädt uns ein. Doch bevor wir uns anschauen, was auf diesem Tisch steht und was Gott damit meint, geht Gott nochmal weiter und er lädt uns nicht nur ein, sondern er fordert uns sogar auf, zu ihm zu kommen. Und das ist mein zweiter Punkt. Aufforderung von Gott. Lest gerne mit mir Verse 6 und 7. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Nun, Gott geht über und befiehlt es uns förmlich. Und es ist hier kein kalter Befehl von Gott. Es ist nicht etwas, wo wir jetzt gefälligst einzuhalten haben. Nein, es ist ein mehr liebevoller Befehl. Stellt ihr euch vor, euer Kind, es weint. Vielleicht war das ungehorsam. Dann nehmt ihr es in den Arm, tröstet es. Und dann geht das Kind weg und schämt sich, zu euch zu kommen. Was macht ihr? Ihr geht ihm hinterher, ihr ruft ihm und sagt, komm jetzt her. Und wenn nicht, dann lauft ihr dem hinterher, packt es und dann tröstet ihr das. Und genau das ist, was Gott hier macht. Er fordert uns auf, kommt zu mir, sucht mich, ruft zu mir. Es ist nicht ein kalter Befehl, es ist ein liebevolles Rufen. Es ist eine Aufforderung, die für uns das Beste ist. Und was meint Jesaja damit, dass wir Gott suchen sollen? Er meint damit, dass wir Buße tun sollen und glauben sollen. Da dürft ihr auch gerne mit aufschlagen, Apostelgeschichte 20, Vers 21, da steht es nämlich kompakt geschrieben, Apostelgeschichte 20, Vers 21, indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Das ist dieses Suchen, das ist das Rufen zu Gott, indem wir Buße tun und glauben. Das bedeutet es, wenn wir Gott suchen. Und jetzt denken wir wieder vielleicht, aber ich bin ja auch gerettet. Also wenn man verloren ist, ja, dann muss man Buße tun und dann muss man glauben. Und ich will auch hier niemanden irgendwie sagen, dass ihr nicht gerettet seid, überhaupt nicht. Aber was ich sagen will ist, Und ich will auch nicht sagen, dass wir unsere Rettung erneuern müssen. Das will ich auch nicht sagen. Aber was ich sagen will, ist, dass wir für die Heiligung tagtäglich Buße und Glaube brauchen. Warum? Weil wir jeden Tag sündigen. Sind wir dadurch nicht gerettet? Müssen wir es irgendwie erneuern? Nein, überhaupt nicht. Aber die Beziehung zu unserem Vater, die ist geschädigt. Die Beziehung zu unserem Vater, da ist Sünde dazwischen. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht eine tägliche Wiedergeburt, sondern eine tägliche Reinigung, damit wir in der Heiligung wachsen und nicht in der Rechtfertigung. Nun, jetzt haben wir alle verstanden, okay, Gott lädt uns ein. Gott lädt uns nicht nur ein, sondern er fordert uns sogar auf, zu diesem Tisch zu kommen. Und er fordert uns auf, zu suchen. Okay, wir wissen, okay, das Suchen bedeutet Buße tun und glauben. Und das haben wir alle verstanden. Buße, wissen wir, was es ist. Wir sollen Gott um Vergebung bitten. Aber woran glauben wir jetzt? Was steht auf diesem Tisch da drauf? Warum ist dieser Tisch für uns so reich gedeckt? Was bedeutet das für uns? Und am Ende von Vers 7 steht eigentlich die Antwort. Und zwar, denn er ist reich an Vergebung. Gott ist reich an Vergebung. Also das bedeutet, auf diesem Tisch steht Gottes Vergebung. Und woran sollen wir glauben? An diese Vergebung. Dass diese Vergebung nicht für irgendjemanden ist, sondern für mich. Gott vergibt mir jeden Tag. Und vielleicht würden wir jetzt denken, okay, was bedeutet es aber, dass Gott reich an Vergebung ist? Für den einen bedeutet reich zu vergeben 3-mal, für den anderen 7-mal, für den anderen 40-mal. Aber was meint Gott damit, dass er reich vergibt? Und damit wir hier nicht philosophieren und spekulieren, hat ja, Gott einfach weitergeschrieben und da dürft ihr gerne weiterlesen ab Vers 8. Ich lese ab Vers 8 weiter. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, wenn er nicht die Erde getränkt und befruchtet und sie hat sprossen lassen und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott schreibt hier eine richtig dicke Begründung hin. Von Vers 8 bis Vers 11 begründet er, warum und was er damit meint, dass der Tisch reich gedeckt ist. Und wir kennen alle die Verse und zumindest ging es mir so, dass ich oft diese Verse so verstanden habe, okay, wenn jemand richtig tiefes Leid hat und wenn er dieses Leben nicht versteht, dann geben wir ihm diese Verse, dass wir sagen, okay, Gottes Wege sind so viel höher und seine Gedanken sind so viel höher als unsere. Wir verstehen einfach nicht, warum das jetzt so ist. Und irgendwie bringt es so eine Distanz rein. Gott ist irgendwo ganz anders und er und seine Gedanken, die sind so hoch und wir leben hier unten und er versteht uns nicht und wir verstehen ihn nicht. Aber nein. Das ist nicht das, was der Abschnitt hier sagen will. Und ich habe dazu ja ein Zitat mitgebracht. Und zwar, es gibt tatsächlich eine große Distanz zwischen Gott und uns Menschen. Wir denken zu klein von Gottes Herz. Aber Gott weiß, dass sein Herz unantastbar, umfangreich und unüberwindlich uns zugewandt bleibt. Und das meint Gott hier, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Er meint damit, dass meine Gnade unendlich groß ist. Also wie reich ist der Tisch gedeckt? Wie reich ist seine Vergebung? So hoch wie der Himmel über der Erde, so hoch ist diese Vergebung von Gott. Also das heißt unendlich. Es gibt da kein Ende. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott wird nie bitter gegen uns. Gott wird nie genervt von uns. Gott hat nie genug von uns. Jetzt fällt dir vielleicht die Stelle von Epheser 4, Vers 30 ein, wo geschrieben steht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Dann sagen wir, okay, wenn wir sündigen, betrüben wir den Heiligen Geist. Aber merken wir, Gott ist eigentlich zornig über Sünde. Aber weil Jesus unsere Sünde bezahlt hat, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ist Gott nicht mehr zornig auf uns, sondern er ist traurig, er ist betrübt. Es gibt keinen Zorn Gottes gegen uns. Es gibt nur noch Gnade. Es gibt nur noch Zuneigung. Und das wird sich auch nie ändern. Sie wird immer unendlich groß bleiben. Und noch ein weiteres Zitat. Schließlich, nichts so gütig wie Gott, nichts geeignet zum Vergeben. Und es liegt allein an unserem Misstrauen, wenn wir nicht Vergebung bei ihm finden. Gottes Herz ist zu unserem Herzen vollkommen gnädig. Gottes Herz will uns vergeben. Gottes Herz will uns einladen. Gottes Herz ist immer und gerne und sofort bereit zu vergeben. Wir sind anders. Wenn wir in unser Leben schauen, wie gehen wir mit diesen Menschen um, die uns nerven, die uns verletzen? Wie gehen wir mit jemandem um, der uns ignoriert? Wir werden bitter gegeneinander. Manchmal brauchen wir nicht mal einen Grund und schon sind wir genervt voneinander. Das ist irgendwie so in uns drin. Unsere Geduld ist so schnell und so, ja, doch so schnell am Ende. Wir sind oft bereit, das erste Mal zu vergeben, das zweite Mal drücken wir auch noch ein Auge zu, aber das dritte Mal, das war schon zu viel. Das war schon zweimal zu viel. Und wenn die Person mit einer Sache öfters in einem Tag kommt, das geht gar nicht. Also das ist viel zu viel. Und wenn du deinem Mann sagst, okay, stell den Müll raus und er hat es vergessen, dann ist es schlimm, aber okay. Aber wenn er es nächste Woche wieder vergisst, dann ist es schon sehr nervig. Und das dritte Mal, das machst du dann lieber selber, dann ja, brauchst du ihn nicht daran zu erinnern. Aber ehrlich gesagt, es ist nur Müll rausstellen. Und wie geht Gott mit uns um? Wir wären viel eher zorniger. Wir wären wütend auf Menschen, wenn sie jeden Tag mit der gleichen Sünde kommen würden. Aber wir übertragen das automatisch auf Gott. Wir sagen, ja, Gott ist auch so zu uns. Gott kann uns nicht mehr lieben, so oft, wie ich mit der gleichen Sünde zu ihm komme. Und was sagt Gott hier? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege, nicht eure Wege. Ich bin gnädig. Gott ist anders als wir. Gott ist geduldig mit uns. Gott ist gütig mit uns. Und wenn jemand hier immer noch sitzt und sagt, ja, aber ich glaube dir immer noch nicht. Irgendwie diese Auslegung hört sich immer noch so merkwürdig an. Dann schlag mir gerne Psalm 103 auf, Vers 11. Psalm 103, Vers 11. Und dieser Psalm, der, ich hoffe zumindest, ist jeder letzte Zweifel hier noch ausgemerzt wird mit diesem Psalm, und zwar Psalm 103, Vers 11 steht geschrieben, denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. In der Schlachter steht seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sie ist gewaltig über uns, sie ist unendlich riesig. Das ist seine Gnade. Und dann geht der Text weiter. In Jesaja, und Gott vergleicht sein Wort mit dem Regen. Der Regen kommt auf die Erde, er tränkt die Erde bringt Frucht und dann geht der Regen wieder zurück. So ist sein Wort kommt auf die Erde und geht nicht leer zu ihm zurück, sondern es wird ausrichten, was Gott gefällt und ausführen, wozu er es gesandt hat. Jetzt könnten wir meinen, okay, aber es ist vielleicht ja immer noch die falsche Auslegung. Vielleicht meint er ja immer noch was anderes und nicht die große Vergebung hier. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass auch dieser Abschnitt trotzdem hier von der Vergebung spricht. Denn was bedeutet es, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehren wird? Was bedeutet es, wenn Gott sein Wort schickt? Wozu schickt er es denn? Er schickt sein Wort, um uns zu holen. Am Ende von unserem Leben, wenn wir eines Tages in die Himmelstore hineingehen, dann werden wir nicht mit 10 Leuten hereingehen, auch nicht mit nur unserer Gemeinde, auch nicht mit 200 Leuten. Wir werden mit Millionen Menschen da hineingehen, vielleicht auch mit Milliarden, ich weiß es nicht. Aber es werden unzählige Menschen sein. Und von wo kommen die alle? Warum kommen die alle? Die kommen alle, weil Gott ihnen vergeben hat. Und was bedeutet es, Das bedeutet es, dass sein Wort nicht leer zurückkehren wird. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird genau das tun, wozu er es ausgesandt hat, und zwar uns zu vergeben und uns zu retten. Und warum ist Gottes Wort genau darin so mächtig? Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Es ist nicht, dass Gottes Gericht uns zur Buße leitet. Es ist nicht, dass Gottes Heiligkeit uns zur Buße leitet. Es ist nicht irgendwie Gottes schrecklicher Zorn, der uns zur Buße leitet. Das Einzige, was uns zur Buße leitet, ist seine Güte, seine Gnade, sein Herz, das uns zugewandt ist. Und diese tiefe Zuneigung, die wird Gott uns nie entziehen. Und am Ende von diesem, also von diesem Text in Jesaja, da gibt uns Gott sogar eine Verheißung. Und diese Verheißung, die lesen wir ab Vers 12. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen. Und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornensträucher werden Zypressen aufschießen. Und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgerottet wird. Was entsteht aus dieser Vergebung? Was entsteht aus dieser Gnade, die Gott uns zuwendet? Freude, Friede. Wir dürfen uns daran erfreuen, dass Gott uns vergeben hat. Und es ist irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, das hier so aufzuschreiben, dass die Welt in Jubel ausbrechen wird, dass die Dornsträucher zu Brennnessel weggetan werden und zu Pressen und Myrten aufschießen werden. Aber Jesaja will hier nichts anderes sagen wie: Gott hat uns gerettet und diese Rettung ist ewig. Er hat diesen Fluch weggetan. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Wir sind gerettet. Und es ist nicht mehr, dass wir verflucht sind, sondern wir sind geheiligt. Wir leben jetzt und wir dürfen das in Ewigkeit tun. Und aus unserer Trauer wird Freude entstehen und aus unserer Unruhe Frieden. Und dieser Fluch der Sünde ist vergeben und durch Christus bezahlt. Und eines Tages werden wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Aber trotzdem fängt es heute und hier und jetzt schon an. Meine ich damit, dass es irgendwie alles leicht sein wird, dass wir nie Leid erfahren werden? Nein, damit, das meine ich nicht. Was ich damit meine, ist, dass wir einen tiefen Frieden haben, dass wir einen ewigen Frieden haben. Dass es bedeutet, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat und dass er jetzt uns zugewandt bleibt. Und wir haben viele schwere Sorgen, viele schwere Umstände. Aber eines haben wir auch und das ist, dass wir sicher wissen dürfen, niemand wird uns verurteilen können, weil Gott uns vergeben hat. Und es gibt keinen Moment für uns, wo Gott zu fern von uns wäre. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht zu Gott kommen dürfen. Gottes Herz ist weit und offen und gerne gütig und will uns alles vergeben. Und das ist verständlich für uns. Können wir das nachvollziehen? Nein, eigentlich nicht. Wenn wir uns anschauen, nie im Leben. Nie im Leben würde ich mir selber so viel Gnade geben. Nie im Leben würde ich mir selber so viel Geduld entgegenbringen. Aber was ist es? Das ist Gott. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber wir sollen es auch nicht verstehen. Wir sollen nicht versuchen, es irgendwie zu durchdenken, sondern wir sollen Gott dafür loben und dafür preisen. Weil das sagt er hier ganz zum Schluss. Es ist ein ewiger Ruhm für Gott. Wir als seine Gemeinde, wir sind seine ewige Trophäe. Wir sind seine Kinder und wir werden ihn preisen in Ewigkeit. Für was? Weil er uns so gnädig begegnet ist, weil er uns alles vergeben hat und weil wir jetzt ganz vor ihn kommen dürfen. Es ist unser Bestes und es ist seine Ehre. Und ist das nicht eine herrliche Botschaft, die Jesaja uns hier geschrieben hat? Ich hoffe, dass wir alle mit einem Ja, ja diese Frage beantworten können. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.